Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Biopionieren. Mein Name ist Katja Wehling von bioökonomie.de und wir sind heute zu Besuch im Atelier von Bea Brücker und wir freuen uns sehr, hier zu sein. Guten Morgen, Bea.
Guten Morgen, ich freue mich auch.
Ja, Bea ist Modedesignerin, Künstlerin und Materialforscherin. Sie beschäftigt sich mit biobasierten Materialien und Textilien. Das sieht man hier auch im Atelier. Also neben einem Schneidertisch sehen wir auch Algentanks, organische Materialien, tolle Moodboards. Ja, ich bin gespannt, was wir da alles heute noch erfahren werden. Und ich freue mich jetzt auf ein Gespräch darüber, wie du da hingekommen bist, wie du deine Rolle als Designerin eben auch siehst und auch wie die Modeindustrie in der Zukunft vielleicht aussehen könnte, was du da für Utopien oder Dystopien entwickelst. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Lass uns aber vielleicht mal starten dabei, wie du überhaupt dahin gekommen bist. Du hast ja in Hamburg an der Universität für angewandte Wissenschaften deinen Bachelor gemacht und bist danach zum Royal College of Art in London gegangen. Und warst du schon immer total Mode interessiert oder wie bist du dahin gekommen?
Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die schon immer wussten, dass sie Modedesigner werden. Ich habe mal auch Jura studiert und verschiedene Dinge ausprobiert und wollte eigentlich immer Kunst studieren, habe viel gemalt auch und irgendwann wollte ich die Grenze der Ausstellung ein bisschen aufbrechen, also die BetrachterInnen näher zu meiner Kunst bringen. Und dann habe ich angefangen, auf Kleidungsstücken zu malen und mit meinen nicht vorhandenen Nähkünsten ein bisschen zu nähen. Also es kamen dann sehr skulpturale Kleidungsstücke raus und habe die Sachen einfach meinen Freunden angezogen. Wir sind dann durch die Hamburger Innenstadt gelaufen und da gab es sofort Feedback. Also Leute kamen auf uns zu und haben mich angesprochen, was ich damit ausdrücken möchte. Und da wurde mir dann zum ersten Mal wirklich klar, was für eine große gesellschaftliche Bedeutung Mode überhaupt hat. Und sobald man aus der Norm fällt, wie viel Wellen das schlägt. Dann habe ich mich viel mit Modeaktivismus, Modedesignern beschäftigt und dann letztendlich angefangen, Modedesign zu studieren. Und ja, ich fand das immer spannend. Ich finde, da ja die gesellschaftlichen Normen uns zwingen, uns zu bedecken, kann man sich Mode nicht entziehen. Und das finde ich einfach so toll. Also man muss sich irgendwie jeden Tag entscheiden, wie trete ich auf. Ob das bewusst oder unbewusst passiert, es passiert. Und das finde ich spannend.
Ja, absolut. Du hast es jetzt auch schon angesprochen, dass so eine Art von Aktivismus in deiner Mode steckt. Das hast du, glaube ich, auch direkt in deiner ersten Abschlusskollektion gemacht. Da spielten, glaube ich, auch schon biobasierte Materialien eine Rolle, aber eben auch so politische Dimensionen wie Donald Trump auf dem Rücken eines Mantels.
Ja, so die Liebe zur Kunst hat mich ja zum Modedesign gebracht und dann wurde ich ziemlich schnell desillusioniert, weil ich mich dann zum ersten Mal wirklich damit auseinandergesetzt habe, wie furchtbar die Modeindustrie eigentlich ist. Also es war im Hinterkopf immer irgendwie da, dass es jetzt nicht die nachhaltigste Industrie ist, aber es ist wirklich der zweitgrößte Umweltverschmutzer weltweit ist, wusste ich so nicht. Ich habe angefangen, Mode zu studieren, ein Jahr nach dem Rana Plaza-Unglück. Also da ist ja die Fabrik eingestürzt in Bangladesch. Und jetzt, heute, 10 Jahre später, stehen die Leute wieder in Bangladesch auf der Straße und kämpfen für minimale Lohnerhöhung. Und das hat mich sehr mitgenommen. Und stand da wirklich kurz davor, mein Studium abzubrechen, weil ich nicht wusste, ich bin ja so ein kleines Rad im Getriebe. Ich will nicht Teil dieser Industrie sein. Was mache ich jetzt? So, fange ich jetzt wieder an, Jura zu studieren oder was passiert? Und dann bin ich auf Biodesign gestoßen und fand das toll, weil ich habe mich dann mit Kombucha, dem Tee, beschäftigt. Und als Beiprodukt in der Fermentation entsteht dann so ein Zellulosegeflecht und damit konnte ich dann lederähnliches Material zu Hause im Keller meiner Eltern züchten. Also ohne Lieferketten, mit 100% Transparenz, ohne wirklich viel Wasser zu verschwenden und mit natürlichen Färbeprodukten konnte ich dann meine ganze Abschlusskollektion züchten und das fand ich, ja, das fand ich sehr gut.
Das hört sich auch toll an. Ja. Nee, das hört sich toll an und es ist natürlich auch komplett der Gegenentwurf zur Modeindustrie, wie sie jetzt existiert. Das war jetzt dann aber noch in Hamburg und wie war die Resonanz auf deine Entwürfe oder auch auf die Bioart?
Also ich habe die dann auf der Berlin Fashion Week laufen lassen und die kam sehr gut an. Ja, natürlich sind da sehr auch viele Showpieces dabei gewesen. Es war ja auch ein spekulatives Design, also später in einer hypothetischen Zukunft, also kurz vor der Apokalypse. Und da gab es natürlich viel Feedback zu und Begeisterung. Und dann kamen die ersten Industrieanfragen tatsächlich. Und da habe ich dann zum ersten Mal drüber nachgedacht, war es das jetzt irgendwie? Also ich habe jetzt dieses Material entwickelt. Es haben auch schon Leute vor mir mit diesem Material gearbeitet. Also ich habe das jetzt nicht alleine erfunden oder so, aber ich habe jetzt mit diesem Material gearbeitet, habe es weiterentwickelt. Und soll ich es jetzt einfach auf den aktuellen Markt werfen, der ja von Überproduktion und kapitalistischen Wirtschaftsmodellen einfach durchzogen wird? Was habe ich da gewonnen? Also dann kann ich ja wieder nicht kontrollieren, wer es anbaut, wer es vernäht, wo es hinkommt, ob es wieder in die Überproduktion zurückgespült wird. Und dann habe ich zum ersten Mal wirklich überlegt, okay, wie kann ich denn ein postkapitalistisches System eventuell entwickeln? Und da bin ich dann zum Master nach London gegangen, weil dort Biodesign auch schon einfach weiter ist und die Designforschung auch als Forschung mehr anerkannt ist als jetzt in Deutschland.
Das ist auch die Frage, die ich mir stelle, inwieweit du natürlich dieses Material dann auch wirklich tragbar machst, ob das in Zukunft eben dann auch auf der Straße zu sehen sein wird, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu, ob das irgendwie Pläne sind. Ich finde es eigentlich dann eher auch spannend zu erfahren, wie du genau deine Rolle eigentlich als Modedesignerin dann siehst. Was ist so deine Intention? Was willst du jetzt mit dem, was du machst, für die Gesellschaft erschaffen oder was willst du erreichen?
Also ich bin ja so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen angewandter und bildender Kunst, zwischen Design und Forschung. Und deswegen arbeite ich viel im Ausstellungskontext, viel mit Performance Artists, viel mit Installationen, aber auch mit Forschungseinrichtungen und BiologInnen, Material Scientists, um dieses Material voranzubringen. Für mich ist eigentlich wichtig, den Diskurs zu eröffnen. Ich möchte Leuten einerseits natürlich, wie schlimm es wirklich um die Modeindustrie steht, vermitteln. Ich möchte dadurch, dass meine Kollektionen ja eine mögliche Zukunft darstellen, möchte ich zeigen, dass es auf jeden Fall möglich ist, dass es Alternativen zu kapitalistischen Modellen gibt, auch wenn man sich das meistens nicht vorstellen kann. Und Leute dazu anregen, vielleicht auch in ihrem eigenen Lebensbereichen zu schauen, okay, was könnte ich einfordern für Nachhaltigkeit, also ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit, aber halt auch, wie kann ich selber aktiv werden? Also das ist mir wichtig, das auszulösen.
Ja, du hast dann am Royal College of Art in London auch so eine Abschlusskollektion gemacht, wo du auch so eine Utopie entwickelt hast. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen, weil ich das ganz spannend finde, was da die Idee hinter ist? Also das ist ja dann so ein Beispiel, wie man es anders formen könnte.
Genau, das habe ich auch eine alternative Realität oder eine spekulative Zukunft entwickelt. Ich habe mich mit Umweltproblemen auseinandergesetzt, vor denen wir gerade stehen. Und ein großes Problem ist Eutrophierung, also eine Überanreicherung von Nährstoffen in Gewässern durch industrielle Landwirtschaft, Aquakulturen, aber auch durch die Textilindustrie. Das heißt, dass es vermehrt hypoxische Zonen im Meer gibt, dadurch, dass es halt zu viel Nährstoffe im Wasser gibt. Und dadurch entstehen vermehrt Algen- und Cyanobakterienblüten, die dann den Sauerstoff bei ihrer eigenen Zersetzung aufbrauchen. Also es sind sauerstofffreie Zonen im Meer und in Gewässern, was natürlich die Artenvielfalt extrem bedroht. Und ich habe mir überlegt, wie könnten denn in Küstengemeinschaften BiohackerInnen und DesignerInnen darauf reagieren, sich zusammenschließen und damit arbeiten? Und es gibt bestimmte Algensorten, Makroalgen, die durch die Kultivierung den Nährstoffgehalt im Wasser regulieren. Und in dieser spekulativen Realität nutzen diese Leute halt diese Algen, diese kultivierten Algen, nicht nur zur Biosanierung, sondern auch um Kleidung herzustellen. Und so habe ich mit diesem Gedanken gespielt, ja, wie lokale Mode mit Biosanierung potenziell passieren könnte.
Das hört sich auf jeden Fall sehr fortschrittlich an, sehr nachhaltig. Das heißt, es wäre dann auch so ein Empowerment für die Leute vor Ort, dass sie selbst ihre Mode eigentlich gestalten und machen und auch am Prozess beteiligt sind. Heute ist ja eigentlich Fast Fashion gang und gäbe, also man macht sich nicht viel Gedanken darüber, was ist vorher mit dem Stück passiert, was passiert danach. Das ist also auch eine Reaktion darauf, dass man sagt, wenn ich jetzt selber da mehr beteiligt bin, dann gehe ich vielleicht auch anders mit meinem Kleidungsstück um.
Genau, also da habe ich auch viel mich mit beschäftigt, weil ja gerade Fast Fashion basiert ja auf der Unterdrückung von Menschen. Also dass sie gar nicht sich weiterbilden können auch, sondern dass sie für einen Hungerlohn den ganzen Tag Knöpfe annähen oder den Ärmel annähen. Also sie können sich gar nicht weiterentwickeln. Und mit dieser spekulativen Realität habe ich gezeigt, wie alles in einem Raum passiert. Die Herstellung von Materialien, aber auch das digitale Design von Kleidung, Herstellen von verschiedenen Formen, wo man die Materialien dann in Formen presst, zu Kleidung macht. Also dass man auch eine Weiterbildung fördert in verschiedenen Bereichen und nicht nur jemand degradiert wird für du nähst Knöpfe an oder du bist jetzt nur dafür zuständig, die Algen aus dem Meer zu holen oder... Also, dass man verschiedene Möglichkeiten schafft durch Design.
Genau, und die Designs, die du dann entwickelt hast, die sind kompostierbar, sogar essbar. Ist es auch so eine andere Form von Mode oder Kleidung, die du dir überlegst, dass man eben anders damit umgeht, dass es einfach auch nur so Mode auf Zeit ist? Also Fast Fashion ist ja sowieso auch nur auf Zeit und produziert dann aber unglaubliche Müllberge bei dem Biodesign oder bei den Biomaterialien, die können dann halt einfach recycelt werden und produzieren eben keinen Müll.
Genau, also ich war immer ein bisschen frustriert mit den nachhaltigen Kleidungsstücken, die auf dem Markt sind, weil es meistens nur so Basic Pieces sind und es macht mir nicht so wirklich Spaß an der Mode. Natürlich ist der Gedanke, den verstehe ich auch dahinter, dass ein weißes T-Shirt geht nie aus der Mode, weil es ist eben nur ein weißes T-Shirt. Und das hält natürlich, das kann man natürlich über Jahre anziehen. Ich wollte vor allem schauen, okay, wie kann ich einzigartige Lieblingsstücke kreieren, die auch auffallend sind, die dann aber vielleicht auch, wenn ich sie nicht mehr tragen will, durch Einkochen einfach das Material wiederverwendet werden kann oder eben auf den Kompost geht. Und ja, das fand ich spannend, den Gedanken, dass man das wieder einkochen kann, wiederverwenden kann. Aber natürlich möchte ich dieses Material so weit bringen, dass es halt auch länger hält als nur eine Saison, weil ich finde, dafür ist es den Aufwand nicht wert. Und das kann auch nicht nachhaltig sein, auch wenn es kompostierbar ist, ist es einfach nicht nachhaltig, nur ein Kleidungsstück für ein Jahr zu tragen. Genau, das ist mein Ziel, also, dass es langlebiger ist.
Kommen wir doch mal kurz darauf, wie du dann überhaupt arbeitest. Das eine ist sozusagen das Biomaterial, also stellst du eben mit Algen oder Zellulose her. Und du hattest gerade eben auch schon so ein bisschen Digitales angesprochen. Also wie kann ich mir überhaupt vorstellen, wie entstehen deine Stücke?
Ja, ich lasse mich zum einen viel vom Material leiten. Also dieses Trocknungsverfahren sagt mir das Material oft auch schon, was es möchte. Und zugleich arbeite ich oft mit meinem Partner Vincent Goos zusammen, der Digital Artist ist. Und mit dem haben wir zusammen, basierend auf biologischer Strukturbildung, ein Digital Design entworfen, mit dem jeder selber Kleidung entwerfen kann. Also mit diesen Turing-Patterns, mit den Formgebungsstrukturen aus der Natur selber Kleidung entwerfen kann, auf spielerische Art und Weise. Und die kann man dann in eine Form entwickeln, also physisch. Und das Algenleder dann in diese Form pressen, also durch verschiedene Formtiefziehverfahren oder auch Spritzguss. Also es ist, ja, verschiedene Möglichkeiten, die es da gibt.
Ganz kurz zur Klärung nur, es ist von dem Mathematiker Alan Turing ein Algorithmus, den er nutzt oder Muster, die er entwickelt hat, die in der Natur auch vorkommen? Oder kannst du da kurz
genau,
was zu erklären?
Genau, also 1952 hat Alan Turing mathematisch erklärt, wie Muster und Formen in der Natur entstehen. Und basierend auf seinem mathematischen Modell kann man ein Computermodell entwickeln, was dann Multiscale Turing Patterns entwirft, also Formen, die es so nicht in der Natur gibt. Und damit kann man dann mit verschiedenen Parametern dann digital rumspielen.
Genau, und das ist dann sozusagen genau. Die Form für eure Algenleder-Designs.
Genau, genau, unter anderem.
Genau, nun so, ja. Zur Klärung.
Genau, genau.
Ja, daran merkt man dann auch, dass das Material einen großen Einfluss eigentlich auch darauf hat, wie es nachher aussieht. Und da experimentierst du halt eben noch rum und das heißt, der Prozess ist so, dass du am Anfang eine Idee hast und am Ende kann es auch ganz anders aussehen. Es ist wie in der Natur vielleicht auch so ein Wachstumsprozess, der da passiert.
Genau, genau. Also das ist, glaube ich, auch das, was ich spannend finde eben an Biodesign und nicht nur Materialforschung, dass ich halt darauf reagiere als Designerin, was passiert eigentlich mit dem Trocknungsverfahren, wie verhält sich das Material, wie kann ich darauf reagieren und das halt mir als Vorbild nehmen für dann meine Outfits selber auch. Also es gibt natürlich die eine Form, wo ich genau weiß, so möchte ich es aussehen. Dann manipuliere ich natürlich das Material so indem ich es zum Beispiel in die Form gieße und dann entsteht dieser Abdruck genau, wie ich es haben möchte. Aber auch, dass ich damit spiele, wie verhält sich das Material und welche Form gibt das Material sich selbst und es dann an der Puppe oder am Körper direkt drapiere.
Ich wollte noch mal kurz auf die Kooperation eingehen, die du ja machst. Also du hast erzählt, dass du mit deinem Partner in den Mustern arbeitest, an den Algorithmen, also an dem digitalen Design deiner Outfits. Generell, wie arbeitest du da mit anderen Leuten zusammen?
Also ich arbeite tatsächlich sehr viel mit anderen Leuten zusammen, eben auch aus dem Grund, da ich ja keine Biologin bin. Also ich lese viel Biopapers, also Scientific Papers, und unterhalte mich zum Beispiel mit MeeresbiologInnen, die mit Algen oder auch mit Biosanierung forschen. Ich gehe viele Kollaborationen mit auch InformatikerInnen ein, aber auch anderen BiodesignerInnen oder KünstlerInnen, oder arbeite mit Performance Artists, je nachdem, welches Projekt gerade ansteht. Und ich finde diese Interdisziplinarität irgendwie sehr spannend, weil dadurch, dass ich verschiedene Arbeitsmethoden dadurch kennenlerne, werde ich immer wieder neu überrascht, und es beeinflusst natürlich auch meine Sicht auf Dinge und meine Sicht auf meine eigene Arbeit, die sich dadurch auch viel schneller weiterentwickelt, als wenn ich nur immer alleine arbeiten würde.
Du arbeitest auch in der Lehre im Biodesign, und du hattest ja zu Anfang auch gesagt, dass du halt für dein Studium dann nach London gegangen bist, weil es hier in Deutschland noch nicht so weit ist. Siehst du da auch eine Entwicklung? Das ist ja jetzt auch ein paar Jahre her. Also ist das auch weitergegangen, und was ist so deine Hoffnung für die Zukunft da vielleicht auch?
Ja, absolut. Also da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Es ist zwar immer noch sehr zäh, aber auch das Gefühl, dass in anderen Ländern die Bereitschaft von NaturwissenschaftlerInnen mit Menschen aus der Kreativbranche zu arbeiten größer ist, weil interdisziplinäre Zusammenarbeit da mehr verankert ist. Also hatte ich das Gefühl. Aber jetzt geht's hier auch los. Also ich habe zum Beispiel an einem Projekt im Fraunhofer zusammengearbeitet, wo wir auch mit ForscherInnen vom Fraunhofer und aber auch DesignerInnen, ArchitektInnen, Studierenden zusammengearbeitet haben im Sandsteinbruch. Und das war auch total spannend. Also ich sehe es, dass es langsam das aufbricht und mehr Interesse da ist, hier auch in Deutschland, an Biodesign auch. Und dass ich jetzt hier auch mehr ausstelle und mehr Anfragen bekomme, bestätigt das für mich auch.
Mhm. Willst du jetzt erstmal wirklich so im Ausstellungsbereich bleiben? Also willst du erstmal mit deiner Mode die Gesellschaft aufrütteln und gar nicht jetzt so wirklich das Design für den täglichen Gebrauch machen? Oder ist es irgendwann möglich, deine Designs und dein Eigenleder zu tragen? Also was planst du da?
Also ich fände es toll, wenn das Material für den täglichen Gebrauch so weiterentwickelt wird. Dafür bin ich gerade auch auf der Suche nach Funding und nach Leuten, die Lust hätten, mit mir dieses Material weiterzuentwickeln. Aber ich sehe mich immer in beiden Richtungen. Also ich sehe mich immer in dem Ausstellungsbereich, am Education-Bereich auch und nicht nur in der Materialforschung. Also ich habe auch einige Pieces, die durchaus tragbar sind, die ich auch immer für bestimmte Abende verleihe. Mein Material ist jetzt einfach noch nicht so weit, dass es in Boutiquen kommen kann. Ich könnte es mir definitiv auch vorstellen, bin da jetzt aber erstmal zurückhaltend, weil man eben jeden Punkt der Produktion dann erstmal auch besprechen müsste, wie es produziert wird, wo es halt herkommt, auch wo die Algen herkommen, und genau, also da ist, glaube ich, noch ein weiter Weg zu gehen.
Und was hältst du denn von so Zwischenlösungen? Es gibt ja schon Biomaterialien in Shops. Also wie siehst du das?
Das finde ich relativ kritisch. Also natürlich finde ich es einerseits toll, dass so viel geforscht wird. Aber ich sehe das Problem, dass zu schnell, natürlich auch wieder gefördert durch den Kapitalismus, dass zu schnell Materialien auf den Markt kommen, die eigentlich gar nicht wirklich nachhaltig sind. Häufig ist der Anteil, wenn man mal schaut, und die verschiedenen Materialien, die es gibt, also Bambustassen oder Kakteenleder, dass der eigentliche Anteil von dem biobasierten Material schwindend gering. Und es wird häufig mit PU-Bindern vermischt, also Materialien, die alles andere sind als kompostierbar. Und sobald diese Vermischung von Materialien entsteht, kann man sie am Ende nicht mehr trennen. Das heißt, man kann weder den Plastikteil recyceln, noch kann man den biobasierten Teil kompostieren. Und das heißt, ganz häufig landen diese Produkte auf Verbrennungsanlagen. Und da möchte ich einfach sicher gehen, dass das Material, was ich entwickle, eben nicht so ein Material ist, sondern dass die Forschung da einfach weitergeht, dass man es halt wirklich gut entsorgen kann. Weil sonst ja, man will ja nicht in die nächste Umweltkatastrophe schwimmen, nur aus Unwissenheit. Und ich finde, das ist wichtig, da sehr reflektiert und auch kritisch mit umzugehen. Gleichzeitig finde ich es toll, dass natürlich dadurch viel Werbung, also dass Biomaterialien dann viel interessanter werden und man sieht, okay, es gibt Alternativen. Man muss eben länger dran forschen.
Ja, dass es da so eine Aufmerksamkeit gibt, das ist, glaube ich, wichtig. Und du sagst ja, dass du es kritisch siehst, diese Biomaterialien. Du hattest auch schon gesagt, dass du es kritisch siehst, wenn eben dann große Konzerne Biomaterialien verwenden, aber es dann trotzdem noch so eine Überproduktion gibt. Das heißt, im bestehenden System das zu machen, da sprichst du dich eben dagegen aus. Und
genau, also ich finde, natürlich hat es eine unglaublich tolle Reichweite, wenn große Firmen Biomaterialien verwenden. Allerdings, wenn sie nicht von dem System der Ausbeutung wegkommen, ist dadurch nicht viel gewonnen. Also man muss von der Überproduktion weggehen. Ich meine, durch Fast Fashion ist es normal, dass man 12 bis 24 Kollektionen im Jahr herstellt. Niemand braucht das. Und das kann auch nicht nachhaltig sein, auch nicht mit Biomaterialien.
Ja, da kann man nur hoffen, dass es diesen Wandel irgendwann dann doch gibt. Bis dahin müssen wir wahrscheinlich mal Zwischenlösungen arbeiten. Und
genau.
Da ist die Zukunft dann noch ungewiss. Aber wir sind mal hoffnungsvoll.
Genau, und also ich bin auch überhaupt nicht der Überzeugung, ganz oder gar nicht. Ich denke, man muss auf jeden Fall kleine Schritte gehen. Ich denke vor allem, aber die großen Labels könnten viel größere Schritte gehen und schieben es häufig auf die VerbraucherInnen ab, nach dem Motto, die VerbraucherInnen wollen es aber so und entziehen sich der Verantwortung. Und das finde ich problematisch.
Mhm, absolut. Dann geben wir auch mal so einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Was sind denn so deine nächsten Projekte, die jetzt so anstehen?
Zum einen habe ich verschiedene Ausstellungen nächstes Jahr, einmal im Grassi-Museum in Leipzig, dann noch in Singapur und wahrscheinlich noch in Shanghai 2025. Dann habe ich noch ein Filmprojekt mit einer Performance-Artist und einem Digital-Designer. Es sind beides geflüchtete Personen, wo wir uns mit Zerstörung von Ökosystemen durch Krieg, aber auch durch den Klimawandel beschäftigen und da halt Kunst mit Performance draus machen, wo ich Skulpturen und Kleidung auch herstelle mit meinem Material. Genau, also das sind so ein paar Sachen, die gerade anstehen.
Also die Mode wird weiter im Bereich des Aktivismus sein und deine Arbeit wird weiter so eine politische Dimension behalten und es klingt auf jeden Fall super spannend. Ja, ich bin gespannt, wie die Zukunft des Biodesigns da weitergeht und welche weiteren Materialien eben dann auch tatsächlich irgendwann in unseren Kleiderschränken hängen. Ja, und dass auch du da vielleicht so einen ganz kleinen Baustein bietest, um einen Wandel in der Modeindustrie zu bringen, hin zu mehr Nachhaltigkeit, weniger Ausbeutung. Jetzt wollen wir uns aber erstmal ein richtiges Bild hier von deiner Arbeit machen, hier im Atelier, auch im Labor, wo du arbeitest. Das können unsere Hörer dann in unserem Film auf bioökonomie.de sehen. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuhören und vor allem dir, Bea, für das interessante Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Und tschüss, bis zur nächsten Folge von den Biopionieren.
Die Biopioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de.